Bist du eine Führungskraft? Dann Hand aufs Herz. Wie oft hast du dich schon gefragt, wie du deine Leute besser motivieren kannst? Wie viele Ratgeber zum Thema Motivation hast du schon gewälzt? Wie oft nach dem Erfolgsrezept gesucht? Motivieren können. Das wird heute als grundlegende Managementfähigkeit vorausgesetzt. Nur wer seine Schäfchen zu immer neuen Höchstleistungen antreiben kann, wer sie mitreißt und das Beste aus ihnen herauskitzelt, hat seine Arbeit als Führungskraft auch gut gemacht. Aber ist das wirklich so? Reinhard K. Sprenger hat da so seine Zweifel. Schon Anfang der 90er Jahre stellte er die provokante These auf, Motivierung demotiviert. Wie genau das gemeint ist, möchte ich dir in den folgenden Blinks zeigen. Ich bin Heiner und stelle dir hier den Management-Klassiker Mythos Motivation vor. Schauen wir uns zunächst mal den Begriff Motivation etwas genauer an. Unter Motivation wird im unternehmerischen Kontext die aktivierte Verhaltensbereitschaft von Mitarbeitern verstanden, Leistung zu bringen. Für Sprenger liegt die Krux genau hier. Denn Motivation ist unbedingt und grundsätzlich intrinsisch. Es ist das, was den Menschen bewegt. Es ist ein Zustand, der auf Eigensteuerung zurückgeht. Anders sieht es bei der Motivierung aus. Die ist das absichtsvolle Handeln eines Vorgesetzten oder der Rückgriff auf ein Anreizsystem zur Leistungssteigerung einer anderen Person. Oder, vereinfacht gesagt, Motivation kommt von innen. Motivierung kommt von außen. Motivation steht für ich will. Motivierung für ich soll. Wenn du also glaubst, deine Mitarbeiter motivieren zu müssen, dann gehst du insgeheim davon aus, dass sie nicht so viel leisten, wie sie eigentlich leisten könnten. Du degradierst sie zu Betrügern, die ihrer Firma etwas vorenthalten. Du hältst sie für faule Socken. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass ein Mitarbeiter mal nicht alles gibt. Aber statt dich zu fragen, wie du diesen Mitarbeiter durch geschickte Manipulation irgendwie dahin bekommen kannst, dass er endlich spurt, solltest du dir eher die Frage stellen, warum dieser Mitarbeiter nicht alles gibt. Sonst entsteht ein Misstrauensverhältnis. Und wozu das führt, damit beschäftigen wir uns jetzt. Wir alle träumen uns mal weg. Denn mal ehrlich, wer ist schon immer mit derselben Kraft, derselben Begeisterung und Lust bei der Arbeit? Aber wenn ein Mitarbeiter gedanklich nur noch in der Ferne weilt, dann verlieren wirklich alle Seiten. Wer am Schreibtisch von Hawaii träumt, ist nämlich weder am Schreibtisch noch auf Hawaii. Er hilft weder seinem Unternehmen noch sich selbst. Wenn eine Mitarbeiterin nur noch Dienst nach Vorschrift macht und in die innere Kündigung gegangen ist, dann müssten bei einer Führungskraft alle Alarmglocken schrillen. Müssten. Doch oft wird das Problem nicht erkannt. Im Gegenteil. Dass der eigensinnige Mitarbeiter von früher jetzt auf einmal zu allem Ja und Amen sagt, wird absurderweise so interpretiert, dass er endlich gezähmt wurde. Der innerbetriebliche Vorruhestand ist eine höchst ansteckende Krankheit, die ganze Betriebe erfassen kann. Und das merkst du auch als Außenstehender. Stell dir vor, du bist bei einer Firma zu Besuch. Am Empfang wirst du mit einem gelangweilten Guten Morgen begrüßt. Auf den Fluren reden die Leute in förmlichem Ton miteinander, keiner lacht. Die Büros sehen karg und unpersönlich aus. Alles geht seinen gleichförmigen Gang, jede Aufregung, jeder Fehler wird vermieden. Die tägliche Routine steht im Mittelpunkt. Und gelebt wird nach 17 Uhr. Kurz, das Gespenst der inneren Kündigung geht um. Und was tun viele Führungskräfte, wenn dieses Gespenst der inneren Kündigung identifiziert ist? Händeringend suchen sie nach neuen Ideen, wie man die Mitarbeiter motivieren könnte. Zugleich steigt der Ärger über die Belegschaft. Heute ist den Leuten ja alles wichtiger als die Arbeit. Lauter Hedonisten, die am liebsten den ganzen Tag im Freizeitpark rumhängen. Hier kommt wieder das negative Menschenbild vom faulen Mitarbeiter durch. Das ist nicht nur zynisch, sondern es deckt sich auch nicht mit der Realität. Denn Menschen wollen heute nicht weniger arbeiten als früher. Nein, die grundsätzliche Leistungsbereitschaft ist ungebrochen. Das zeigen viele groß angelegte Arbeitnehmerbefragungen. Aber die Zufriedenheit der Mitarbeiter hängt von ihrer Freiheit ab. Sie sind laut Umfragen glücklicher, wenn sie Handlungsspielraum haben und wenn sie ihre Arbeit als sinnvoll empfinden. Und das ist vielen Menschen sogar wichtiger als Status, Karriere und ein hohes Einkommen. Über Motivation reden heißt also, über unser Menschenbild zu reden. Wie siehst du das? Glaubst du, der Mensch sucht Lust ohne Anstrengung und versucht, der Arbeit aus dem Weg zu gehen, wo er nur kann? Glaubst du, dass wir Mitarbeiter durch Druck, Strafe, Kontrolle oder finanzielle Anreize dazu bringen können, dem Unternehmen am besten zu dienen? Oder hast du ein gegenteiliges Menschenbild und glaubst, dass körperlicher Einsatz und geistige Arbeit für den Menschen genauso wichtig sind wie Spiel und Ruhe? Dass der Mensch von Natur aus erfinderisch und kreativ ist, die Herausforderung sucht und Verantwortung übernehmen möchte? Es ist kein Geheimnis, welches Menschenbild Reinhard K. Sprenger vertritt. Klar, das Zweite. Umfragen zeigen aber auch, dass die Mehrheit der Führungskräfte das anders sieht. Sie stuft ihre Mitarbeiter mehrheitlich als arbeitsscheu ein. Aber weißt du, was lustig ist? Genau diese Führungskräfte geben ihre eigene Arbeitsleistung mit fast 100% an. Und wenn man sie fragt, ob sie selber gerne von einem Vorgesetzten motiviert werden möchten, sagen die meisten, nö, lieber nicht. Es tut sich also eine große Kluft auf zwischen dem Bild, das Führungskräfte von sich selbst haben, und wie sie ihre Mitarbeiter wahrnehmen. Und jetzt kommt der springende Punkt. Diese negative Mitarbeiterwahrnehmung wird zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Wenn Führungskräfte ihre Leute für faul und unselbstständig halten, dann verhalten die sich auch so. Wenn alles ständig kontrolliert und reguliert wird, wenn einsame Entscheidungen getroffen werden, dann wird der Ideenfluss ausgetrocknet. Menschen, die sich gerne einbringen würden, geben irgendwann auf, weil sie ja eh nichts ändern können. So wird die Motivationslücke von einer Behauptung zur Realität. Und dann wird panisch überlegt, wie schließen wir diese Motivationslücke jetzt bloß? Tja, wie schließen wir die Motivationslücke? Das Problem ist, dass Mitarbeiter keine Maschinen sind, bei denen man oben Anreize reinwirft und dann kommt unten einfach das erwünschte Verhalten raus. Wie bei so einem Slot-Automaten, bei dem man immer gewinnt. Nein, so leicht ist das nicht. Denn nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich auf die gleiche Weise führen. Da muss man sich schon ein bisschen mehr einfallen lassen. Motivationsstrategien lassen sich auf die 5 großen B reduzieren. Belohnen, belobigen, bestechen, bedrohen, bestrafen. Klingt übel, ist es auch. Warum diese Strategien keine gute Idee sind, zeige ich dir beispielhaft anhand des Belohnens. Vielleicht hast du ja selbst Kinder. Jedenfalls kennst du bestimmt jemanden, der welche hat und versucht, sich mit der Strategie der Belohnung durchzusetzen. Also, wenn du dich schnell anziehst und wir rechtzeitig loskommen, bekommst du einen Lolli. Das Problem? Die Kinder werden sich nie wieder schnell anziehen wollen. Einfach so, ganz ohne Belohnung. Im Gegenteil, sie wollen noch mehr Zuckerli. Das ist wie eine Droge. Und diesen Effekt kannst du auch im Unternehmen feststellen. Das Interesse an der Belohnung verdrängt das Interesse an der Arbeit. Die Mitarbeiter hören irgendwann auf, überhaupt noch danach zu fragen, was der Nutzen der Arbeit selbst ist, sondern sie fragen stattdessen, was muss ich tun, um die größtmögliche Belohnung einzustreichen? Sie arbeiten nicht mehr, weil sie selbst an das glauben, was sie tun, sondern nur noch, um ein Zuckerli zu bekommen. Wie ein Hund, den man abrichtet. Moderne Führung geht anders. Und auch mit dem Loben ist es so eine Sache. Vielleicht denkst du dir jetzt, aber was kann ich da schon falsch machen? Jeder freut sich doch über seelische Streicheleinheiten. Naja, grundsätzlich stimmt das schon. Aber wenn du nur mechanisch und plakativ ein »Das haben sie sehr gut gemacht« aussprichst, geht die Wirkung schnell verloren. Mitarbeiter können nämlich sehr wohl eine manipulative Ansprache von authentischer Anerkennung unterscheiden. Außerdem gilt, wer seine Mitarbeiter vom Lob abhängig macht, kann nur verlieren. Denn wenn der Mitarbeiter dann mal nicht gelobt wird, sinkt sein Selbstwertgefühl. Einfach, weil er das Lob erwartet und seine Erwartung enttäuscht wird. Und mal ehrlich, möchtest du, dass deine Kolleginnen und Kollegen vom Lob der Chefin abhängig sind wie Babys von ihrer Mutter? Es war einmal ein alter Mann, der täglich von den Nachbarskindern geärgert wurde. Er war mit seiner Geduld am Ende und dachte sich eine List aus. Er bot den Kindern 1 Euro, wenn sie ihn auch am nächsten Tag wieder ärgern würden. Du hast richtig gehört. Er versprach ihnen Geld, damit sie ihn ärgerten. Die Kinder kamen, ärgerten ihn und holten sich ihren Lohn ab. Für den nächsten Tag versprach der alte Mann den Kindern 50 Cent. Und wieder kamen die Kinder. Als er ihnen dann 20 Cent für den nächsten Tag anbot, waren sie erbost. Für so wenig Geld wollten sie ihn nicht beschimpfen. Von da an ließen die Kinder den alten Mann in Ruhe. Dieses Beispiel stammt von dem Psychologen Alfie Cohn. Es bestätigt, was mehrere Studien belegen. Belohnung ist nicht das beste Mittel zur Leistungssteigerung. Der Buchautor Sprenger geht sogar weiter und sagt, Belohnung ist schlichtweg schädlich. In dem Beispiel waren die Kinder anfangs intrinsisch motiviert, den alten Mann zu ärgern. Durch die externe Motivierung, also den Geldanreiz, wurde ihre Motivation zerstört. Spar dir also die Incentives, Boni und Prämien. Sie degradieren die Mitarbeiterschaft zu einer Horde belohnungssüchtiger Kinder. Unter Führungskräften ist anscheinend ein Wettkampf entbrannt. Wer findet die außergewöhnlichsten Incentives, mit denen Mitarbeiter für erbrachte Leistungen entlohnt werden? Vorbei sind die Zeiten, in denen ein Rennrad als Anreiz für mehr Leistung galt. Es muss bitteschön mindestens eine Reise zur Tour de France sein. Die Incentive-Branche boomt. Von der Fasanenjagd bis hin zum Training im Formel-1-Wagen, vom Strohhüttenbau auf den Bahamas bis zum Schlauchboot-Trip durch den Grand Canyon. Klar, bestimmt war manche Belohnung früher mal als ehrlicher Dank gemeint. Aber wenn die Belohnungen immer zahlreicher, immer größer, immer grotesker werden, dann ist klar, all das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Bestechungsinstrument. Ein Instrument, das auf Dauer nicht funktionieren kann. Als Mitarbeiterin denkst du dir doch, oh Mann, meine Firma muss ja an mir Unsummen verdienen, wenn ich so viele Incentives bekomme. Das ist kein motivierender Gedanke, denn er führt dazu, dass dein Unternehmen sich immer mehr einfallen lassen muss, um dich zu motivieren. Und in der Folge sinkt der sogenannte Grenznutzen. Das heißt, für ein geringes Mehr an Leistung muss verhältnismäßig viel an Geld investiert werden. Kurz gesagt, die Mitarbeiter, die von dem System profitieren, wollen immer mehr. Und die Mitarbeiter, die bei dem System von vornherein leer ausgehen, halten das ganze System sowieso für Unfug. Wie also geht es besser? Wir haben jetzt gemeinsam ganz schön viele Argumente gegen die Motivierung gewälzt und uns darauf konzentriert, was in den Unternehmen der Welt in Sachen Motivation alles schiefläuft. Lass uns jetzt optimistischer werden und in den letzten 2 Blinks schauen, wie es denn besser geht. Ein Fokuswechsel also. Einen Fokuswechsel schlägt auch Sprenger vor. Von der Motivierung zur Demotivierung. Denkst du jetzt vielleicht, ist das nicht zu negativ? Nein, das ist nur ehrlich. Gemeint ist damit nämlich, dass du dich als Führungskraft nicht verrenken sollst, indem du dich immer wieder verzweifelt fragst, wie kann ich meine Leute motivieren? Viel lohnenswerter ist es, dieser Frage hier nachzugehen. Was habe ich getan, um meine Leute zu demotivieren? Schaue also in den Spiegel und gestehe dir deine Fehler ein. Und dann gehe mit offenen Augen und Ohren auf die Mitarbeiter zu. Führe dialogisch. Das heißt, dass du Hierarchien aufbrichst und für einen echten Dialog sorgst. Konkret kann das zum Beispiel heißen, dass du deine Mitarbeiterin einfach mal besuchst und bei ihr am Arbeitsplatz zu Gast bist. Sorge dafür, dass dein Redeanteil nicht überhand nimmt und sei aufmerksam. Das schafft Gesprächssymmetrie. Wichtig ist auch, dass du reversibel kommunizierst. Es gilt also, was ich dir sagen kann, kannst du mir auch sagen. Erst wenn dein Vorgesetzten-Mitarbeiter-Verhältnis so symmetrisch ist, dass das Lob auch vom Mitarbeiter an dich gehen könnte, ist es kein Machtinstrument mehr, sondern eine Form positiver Zuwendung. Aus dem Gespräch solltest du jedenfalls anders herauskommen, als du hineingegangen bist. Das ist das Gütekriterium des Dialogs. Du nimmst etwas von der Sichtweise des anderen mit. Und deshalb schlägt der Autor auch vor, keine Motivierungsgespräche zu führen, sondern Demotivierungsgespräche. Und darin fragst du dann, was behindert ihre Leistungsfreude und was demotiviert sie? So kannst du die Elemente identifizieren, die Energie rauben. Hakt es eher auf der Beziehungsebene oder bei der Arbeitsstruktur? Sind Probleme mit Kollegen, Unterforderung, Überforderung, geplatzte Erwartungen oder mangelnde Entscheidungsfreiheit die Gründe für Unlust an der Arbeit? Zusammengefasst kann man also sagen, beim Führen kommt es vor allem darauf an, Demotivation zu vermeiden. Kommt dir das aus deinem Unternehmen bekannt vor? Da müssen artig seitenlange Berichte ausgefüllt werden, die dann sowieso niemand liest. Oder es wird eine Mindestzahl von Kundenkontakten vorgegeben, egal wie sich diese Kontakte gestalten. Das Regelwerk zur Spesenabrechnung ist so kompliziert und detailliert, dass sie zum Albtraum wird. Und muss man darauf achten, dass auf Dienstreisen Telefonate nach Hause nicht länger als 5 Minuten dauern? Da drängt sich doch eine Frage auf. Ist dieser ganze aufgeblasene Regel- und Kontrollapparat wirklich nötig, um ein paar vereinzelte schwarze Schafe aufzuspüren? Und was macht das mit den Mitarbeitern, wenn alles in einem Regelwerk vorgegeben ist? Richtig, keiner denkt mehr selbst nach, niemand übernimmt mehr Verantwortung. Ordnung ist gut und schön, aber überprüfe mal, welche Regeln wirklich sinnhaft sind. Denn ein Unternehmen braucht Luft zum Atmen. Sonst versandet jeglicher Pioniergeist und Schwung im Korsett des Regelwerks. Ein kleines Beispiel gefällig, wie sture Regeln einem Unternehmen schaden? Eine US-Fluggesellschaft wollte die Abflugpünktlichkeit erhöhen und koppelte einen kleinen Einkommensanteil der Mitarbeiter an das pünktliche Ablegen vom Gate. Und was passierte? Obwohl die Crew oft wusste, dass sich der Abflug verschieben würde, ließ sie die Passagiere einsteigen und mitunter stundenlang eingepfercht in die engen Flugzeugsitze auf dem Flugfeld warten, bis die Starterlaubnis kam. Die Passagiere waren erwartungsgemäß wütend. Statt eigenverantwortlich im Interesse der Kunden zu entscheiden, folgte man stur der Zielvorgabe. Auf das Einkommen für das pünktliche Ablegen vom Gate wollte die Crew nämlich nicht verzichten. Also, Freiraum und Deregulierung lautet die Devise. Mitarbeiter sollten die Möglichkeit haben, selbstbestimmt, selbstorganisiert und selbstkontrolliert zu arbeiten. Dazu gehört, dass Mitarbeiter auch ohne Boni gut und fair bezahlt werden. Finanzielle Anreizsysteme sollten in deiner Firma einfach keine Rolle spielen. Schließe Leistungsvereinbarungen ab, die auf die Situation der jeweiligen Person eingehen. Und vergiss nicht, die meisten Menschen wollen gute Arbeit leisten. Wenn du führst, dann führe minimal. Klar, Manager fühlen sich gerne als Macher, die dauernd intervenieren, manipulieren und hyperaktiv in den Arbeitsalltag der Belegschaft eingreifen. Dem stellt Sprenger das Motto »Lassen statt Machen« entgegen. Es bedeutet, demotivierendes Verhalten zu unterlassen und die Persönlichkeit des Mitarbeiters so zu lassen, wie sie ist. Auf dieser Basis kann man Leistungen vereinbaren und die Eigenverantwortung, Neugier und Lust auf Innovation zulassen. Denn für die meisten Menschen ist Arbeit auch heute nicht nur Last, sondern Lust. Man muss sie nur machen lassen.